Gertrud Loos, die heute in Mandala unsere Gesprächspartnerin ist, kam zu uns ins Studio beladen mit allerlei merkwürdigem Gepäck. Mit Trommeln, Rasseln, knarrenden Waldteufeln, mit Klangschalen und Gongs. Gertrud Loos ist Musiktherapeutin und hatte gerade in Frankfurt einen zweitägigen Workshop abgehalten. Ganz offenbar erhält das, was sie tut und vielleicht auch, wie sie es tut, den Menschen jung. Man sieht Gertrud Loos nicht an, dass sie inzwischen über 70 ist. Als sie vor mehr als 20 Jahren begann, sich in die in Deutschland gerade erst entstehende Musiktherapie einzuarbeiten, brachte sie als Background mit viel Lebenserfahrung als Mutter von Dreien, dazu eine langjährige Praxis als Musikredakteurin und Produzentin. Die therapeutische Ausbildung kam dann hinzu. Musiktherapie. Der Name lässt die Vermutung aufkommen, man müsse sich bei Bach und Beethoven auskennen, vielleicht sogar ein Instrument spielen, auf jeden Fall musikalische Ohren haben, um davon als Patient zu profitieren. Im Gespräch mit Nordrund Semmler und mir machte Gertrud Loos als erstes klar, dass das eine ganz irrige Vorstellung ist.
Eigentlich heißt diese Therapie falsch. Sie sollte eigentlich nicht Musiktherapie heißen, denn dabei denken wir natürlich an Bach und Mozart und Henze. Aber es ist eine Klangtherapie, nicht? Wir nehmen die Elemente aus der Musik, Klang und Rhythmus. Die sind ganz wichtig dafür.
Und was machen Sie mit diesen Elementen? Arbeitet der Patient damit? Arbeiten Sie damit? Ist es etwas Verbindendes zwischen Ihnen beiden? Ist es etwas Spielerisches?
Ja. Auf jeden Fall ist es spielerisch, aber immer arbeitet der Patient selber, denn wir wollen diese Menschen ja auch wieder zum Selbertun bringen. Nicht? Wir leben in einer Zeit, wo eigentlich jeder den Anspruch hat, der andere möchte tun. Und ich denke, es ist ganz wichtig, die Menschen wieder zum Selbermachen zu bringen und dann mit einer Therapie, die auch Spaß machen kann. Wer keinen Spaß vermitteln kann mit Musiktherapie, sollte Autobusschaffner werden. Es ist ganz wichtig, dass das Freude macht. Das ist der Motor.
Was leistet nun die Musiktherapie mit diesem Element Klang und Rhythmus, was andere Therapieformen nicht leisten? Oder wo liegt Ihr Besonderes, Ihre besondere Stärke?
Da müsste ich etwas weiter ausholen. Klang und Rhythmus sind die ersten Erfahrungen, die der Mensch schon im Mutterleib macht. Er hört 28 Millionen Mal den Herzschlag der Mutter. Und das kann nicht ohne Einfluss auf unser Leben bleiben. Er hört aber nicht nur, sondern es ist auch ein motorischer Anstoß, dieser Herzschlag. Und es ist Rhythmus. Also die ersten Elemente, mit denen der Mensch überhaupt in Verbindung kommt, sind musikalische Elemente, nämlich Klang und Rhythmus. Und über diesen Herzschlag der Mutter wird natürlich eine Menge übertragen auf diesen Säugling. Und das denke ich, Sie haben gefragt, wo ist die Grenze, wo grenzt sich Musiktherapie gegen andere Verfahren ab? Das ist es ganz genau. Denn nur mit Klang kann ich in diese tiefen Schichten eindringen.
In welche tiefen Schichten?
In die intrauterinen, in die vorgeburtlichen Schichten. Und Stanislav Grof zum Beispiel hat darüber gearbeitet, er hat mit LSD gearbeitet. Und wir waren ein bisschen erschrocken, wir Musiktherapeuten, als wir rauskriegten, dass wir eigentlich mit Klang in diese ganz tiefen Schichten eindringen können. Nämlich mit Klang und Rhythmus, die intrauterin schon erlebt wurden und von denen der Grof behauptet, und ich glaube es, dass wir Erinnerungsbanken im Gehirn haben, die bei einer ähnlichen Situation, also bei einem Experiment, was ähnliche Vorbedingungen schafft, und das schaffe ich dann, das sage ich Ihnen gleich, wieder dem erwachsenen Menschen die Erinnerung an diese ganz frühen Zeiten heraufbringt.
Was nicht unbedingt angenehm sein muss.
Das muss überhaupt gar nicht angenehm sein. Aber es ist oft wichtig, diagnostisch wichtig und auch therapeutisch wichtig. Wo setzen wir an? Nicht, es gibt zwei Möglichkeiten, dass ein Kind frühe Störungen bekommt. Das ist entweder die intrauterine Zeit, dazu gehört auch die perinatale, also die um die Geburt herum liegende Zeit, und auch die symbiotische Zeit. Das heißt, alles vor der Anlage der Sprache. Also vor der Etablierung der Sprache werden Defizite angelegt. Und die sind nur mit ähnlichen Mitteln wieder zu beheben. Da nützt keine Sprache. Mit Sprache, wenn ich sage, erinnere dich doch mal, wie war das im Mutterleib, damit können sie wirklich nichts anfangen. Aber wenn ich, sagen wir mal, wir können es nachher mal versuchen, einen Herzschlag mache auf der Trommel und vorher den Patienten sehr entspanne, hinlegen mit leiser, guter Stimme. Das muss auch eine angenehme Stimme sein, sonst nützt es gar nichts. Wenn plötzlich da so was ganz Scharfes rauskommt, dann erschrickt der Patient und wird an unangenehme Lebenslagen erinnert. Ich entspanne erstmal diesen Patienten und dann mache ich diesen Herzschlag. Auch
machen Sie es doch mal.
Ja, ich habe also extra meine alte Schamanentrommel hierher mitgebracht. Ich kann es natürlich nicht so machen, wie ich es in solcher Versuchssituation mache, denn da spiele ich das 10 Minuten, 20 Minuten, bis dieser Patient sich wirklich darauf einlassen kann und in Trance gerät, so nennen wir das, ja? Und da gibt es mehrere Stufen, ich kann Ihnen nachher noch ein bisschen darüber erzählen. Ich mache Ihnen jetzt erstmal diesen imaginierten Herzschlag. Und zwar bin ich selber einen Augenblick still vorher und konzentriere mich auf meinen eigenen Herzschlag und etwa diese Frequenz nehme ich dann. Länger können wir das hier natürlich nicht machen. Aber darf ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, die mir 100-mal, 1000-mal passiert, ähnlich. Es ist also eine Gruppe in der Klinik und ich mache diesen symbolisierten Herzschlag. Vorher liegen alle Patienten, ich decke sie ein bisschen zu und rede mit ihnen und so mache eine Situation, die angenehm ist, die ein bisschen daran erinnert, Sie haben gesagt, es war angenehm und es hat mir ein Geborgenheitsgefühl gegeben. Das tue ich mit den Patienten. Und dann spiele ich diesen Herzschlag lange. Die Zeit richtet sich ein bisschen danach, wie vertraut wir sind miteinander. Und in einer solchen Situation sagt hinterher ein Patient, also das war ganz toll, das war so schön. Ich habe mich wie getragen gefühlt und wie Wasser war es um mich herum, aber nichts Gefährliches. Es war so schön und es hat mir jemand erlaubt, einzuschlafen. Ich habe ihn beglückwünscht dazu, zu diesem schönen Gefühl einzuschlafen, einfach bei meiner Vorführung da. Wunderbar. Und eine Patientin, eine magersüchtige Patientin, sagt zu mir, also das war ganz fürchterlich. Ich war wie in einer Fabrikhalle, angekettet an einen kalten eisernen Mast und elektrische Schläge haben mich ganz regelmäßig getroffen. Es tut mir noch alles weh. Es war ganz fürchterlich. Und ich habe dann später bin dem natürlich nachgegangen und habe rausgekriegt, dass ihre Mutter sie schon im ersten Bewusstsein ihrer Schwangerschaft zur Adoption freigegeben hat. Diese Mutter hat also dieses Kind nicht gewollt. Und ich bin ganz gewiss, dass sich das überträgt auf einen Fötus. Und so kommt es dann zustande, dass sie hinterher sagt, es war furchtbar. Und es war auch ganz laut, obwohl es nicht lauter war als bei dem, wo der Patient sagte, er konnte einschlafen.
Kann man das jetzt generalisieren, dass alle Klanginstrumente auf die Zeit vor der Geburt zurückgehen? Oder ist das jetzt ganz speziell die Trommel mit dem Herzschlag, wo doch in jedem von uns, denke ich, so ein Gefühl ganz automatisch ausgelöst wird oder auch aus Zeiten nach der Geburt, wo wir im Arm waren und den Herzschlag hörten.
Ja. Ich möchte das nicht sagen, dass man das für alle Instrumente sagen kann. Wir haben es ausprobiert, auch mit Studenten, und sind darauf gekommen, dass einige der Instrumente, die wir schon ausprobiert haben, so ganz archaische Themen heraufbringen. Dazu gehört dieses selbstverständlich. Das ist ja klar, dass dieser symbolisierte Herzschlag auch als Herzschlag empfunden wird. Dann könnte ich noch viel erzählen, das führt aber sicher viel zu weit.
Es gibt viele Instrumente.
Ja, der Gong, das Monochord und die Klangschale. Das sind so Instrumente, die wir schon ausprobiert haben. Das ist eine verhältnismäßig neue Theorie, das Ganze.
Machen Sie die Instrumente selber, mit denen die Leute dann
Teilweise. Arbeiten. Teilweise, nicht? Hier habe ich zum Beispiel einen Waldteufel, den kann ich nicht selber machen. Doch, ich könnte es jetzt aus einem Joghurtbecher. Und nach einer solchen Geräuschphase habe ich gefragt in der Klinik, wie hört sich denn das an? Und hat ein Patient gesagt, als wenn ein Holzwurm kotzt. Das finde ich einfach kreativ. Das finde ich wunderbar. Der hat seine Fantasie laufen lassen. Und bei den meisten dieser neurotischen Patienten ist die Fantasie flöten gegangen. Wenn wir gerade hier bei den Instrumenten sind, dieses hier sind lauter Haselnüsse aufgeschnitten und an einem Faden. Und das mache ich dann auch oft so. So beginnt manchmal eine Stunde, dass ich bitte, die Augen zuzumachen und ich mache irgendein Geräusch. Und dann kommen die verschiedensten Rückmeldungen dazu. Einer hört es in den Wald und einer hört was Gefährliches, der vielleicht früher nicht immer ganz beruhigt war mit den Geräuschen. Denn ein Kind hört ja Geräusche, bevor es die Welt wahrnimmt. Im Kinderwagen, im Kinderbettchen hört es. Der Hörsinn ist der erste, der aufwacht, ja. Und da können Geräusche ganz beunruhigend sein. Und wenn ein Kind ein Urvertrauen mitbekommen hat von seiner Mutter oder von der Umwelt, dann wird es keine Angst haben. Dann wird es das Gefühl haben, na, es wird schon irgendwas sein, was mir nicht schadet. Das kann es natürlich nicht mit Gedanken denken, sondern nur vom Gefühl her. Aber wenn es kein Urvertrauen hat, ist das etwas, kann es Angst machen, ja.
Und das ist der Punkt, wo Sie dann ansetzen in der Therapie.
Das ist der Punkt, wo es schon diagnostisch ganz wichtig ist, wo mag dieses Kind, in welcher Entwicklungsphase mag dieses Kind geschädigt worden sein.
Wenn Patienten zu Ihnen kommen und sehen diese Instrumente, also holzgeschnitzt und aus Haselnüssen und alles sieht ganz einfach und kindergartenmäßig aus und im Regelfall sind Ihre Patienten ja Erwachsene, lassen Sie sich da einfach so drauf ein, sagen die nicht, na hören Sie mal, also wissen Sie, also ich denke, ich komme hier zu einer richtigen ernstzunehmenden Therapie und ja, dann geben Sie mir solchen Kinderkram.
Ganz richtig. Bin ich hier im Kindergarten gelandet, nicht? Oder ein Patient sagt, na also das mache ich doch nicht mit hier, sowas, das will ich nicht. Und dann sage ich auch, Sie können ja mal einen Augenblick dabei bleiben, setz dich mal an die Tür, wenn es zu viel wird, gehen Sie einfach raus. Und dann sage ich, sagen wir mal, wir spielen mal Wind und dann machen wir alle auf den Trommeln solche Geräusche. Plötzlich kommt der und sagt, naja, das kann ich natürlich auch. Vorher hat er gesagt, ich bin überhaupt ganz unmusikalisch, ganz ungeeignet für die Musiktherapie. Aber hierbei sagt er, das kann ich auch. Aber es stehen nicht nur solche Instrumente in den Musiktherapieräumen, sondern auch Bassinstrumente, also ein Kontrabass und ein Cello und ein Klavier. Und Xylophone und Trommeln, viele Trommeln aller Art und Flöten. Und es ist auch schon wirklich, es sieht schon aus wie Musiktherapie.
Und dazu muss man nun doch musikalisch sein, oder?
Nein, ich muss musikalisch sein. Der Patient muss überhaupt nicht musikalisch sein. Denn ich sagte Ihnen eben, er muss auf der Trommel nicht trommeln, sondern er muss Geräusche machen oder darf Geräusche machen, die wieder Emotionen hervorrufen.
Welche Patienten kommen denn überhaupt zu Ihnen? Sie haben vorhin einen Fall kurz angesprochen, den Fall einer magersüchtigen jungen Frau.
Ja.
Und das ist ja schon eine sehr schwere Krankheit.
Das ist eine, kann auch tödliche Krankheit sein, nicht? Immer mehr Magersüchtige erscheinen ja in unseren Therapien. Früher, als ich anfing, vor 22 Jahren, da zählte man die Magersüchtigen noch zu den Neurosen. Das tut man heute nicht mehr, weil man weiß, dass sie viel früher angelegt sind. Also wahrscheinlich auch in der intrauterinen oder perinatalen Zeit. Aber diese ganz frühen Störungen, das sind also Defizite, wie wir vorhin schon sagten, ja. Und die kann man eigentlich nur mit Klang oder Berührung, also mit nonverbalen Mitteln heilen. Da nützt nicht viel, dass man redet und redet, denn diese Patienten, die Magersüchtigen, sind so gewöhnt, meistens von Kind an, da haben sie auch schon nicht gegessen. Und da wurde ihnen gesagt, du musst essen und stell dich nicht so an und du bleibst hier gefälligst sitzen, bis du den Teller leer gegessen hast. Und die einzige Macht, die diese kleinen Mädchen hatten, sind ja fast alles nur Frauen, die haben die ausgespielt und bei der Mutter den Nerv getroffen, der am wehesten tut, nämlich dass die ihre Versorgung nicht annehmen. Wir wissen ganz genau, was sie tun müssen. Also die haben auch eine ganz bestimmte Macht. Es sieht so aus, als wenn die Mutter die Macht hat. Aber ich denke, diese Magersüchtigen haben auch eine Menge Macht.
Was ist denn die Natur der Störung, die da vorliegt? Und warum reagiert das so positiv auf Musiktherapie?
Also wenn wir es als frühe Störung anlegen, dann ist es sicher dies, wie vorhin bei dem Beispiel dieser Patientin, die schon in der Schwangerschaft zur Adoption freigegeben wurde, von der Mutter nicht angenommen zu sein. Also keine Geborgenheit gespürt zu haben. Später dann, wenn es ein kleines Mädchen ist, spürt es, wo es Macht über die Mutter haben kann. Es will auf gar keinen Fall so werden wie die Mutter, denn es hat schlimme Erfahrungen gemacht. Es will keine Frau werden. Sie wissen vielleicht, dass auch diese Mädchen dann in der Pubertät die Menstruation verweigern. Man kann es wirklich so sagen, sie verweigern sie. Es sieht so aus, wenn sie so krank sind, dass sie nicht menstruieren können. Das ist auch natürlich zum Teil so. Aber ich denke, sie wollen nicht leben, sie wollen nicht Frau werden. Und die Menstruation ist das Zeichen, um Frau zu werden. Und darum geht es dann in der Therapie, wenigstens bei mir.
Ich kann mir schon vorstellen, dass man mit diesen Appell an ganz frühe Klangerfahrung diagnostisch in der Sache weiterkommt als mit anderen Therapien. Aber wieso ist das schon Heilung? Das kann doch noch nicht Heilung sein. Ja.
Also das Wort Heilung möchte ich ganz und gar rauslassen. Nicht zwar ist Musik seit 2000 Jahren eine Heilkunst gewesen, aber trotzdem möchte ich nicht sagen, also ich mache jetzt hier Musiktherapie, damit du heil wirst, aber damit sich etwas verändert in Richtung auf das lebendige Leben hin. Und das verändert sich, wenn wir zum Beispiel, sagen wir mal in einer Magersuchtgruppe, spielen. Einfach mal wieder spielen. Diese Kinder konnten nie spielen und haben nie gespielt. Und hier wird mal nicht gesagt, ach, wir spielen mal, sondern es wird ein Rhythmus gegeben, sagen wir mal einen Rhythmus, und die steigen alle drauf ein und es macht Spaß. Rhythmus hat Aufforderungscharakter. Dann kommt der Klang dazu und plötzlich ist es eine Kommunikation in der Gruppe, die diese jungen Frauen nie erlebt haben. Beziehungsstörungen können nur in der Beziehung, in einer tragenden Beziehung wieder geheilt werden.
Können Sie vielleicht noch etwas sagen zu der unterschiedlichen Wirkung, therapeutischen Wirkung von Klang? Was leistet Klang? Was verbinden wir mit Klang? Und was leistet Rhythmus?
Ja.
Sind das Polaritäten?
Ja. Es gibt, nein, ja, ich weiß nicht, ob man es Polaritäten nennen kann. Aber ich denke, dass Klang mehr die Freiheit des Menschen symbolisiert und der Rhythmus mehr die Ordnung. Es gibt ein wunderschönes Wort, was ich immer zitiere. Das heißt, der Mensch sucht Freiheit im Gesetz der Ordnung. Und Rhythmus ist Freiheit im Gesetz der Ordnung. Danach sehnen wir uns alle. Wir möchten nicht die Ordnung verlieren, dann verlieren wir den Boden unter den Füßen. Aber eine Freiheit ohne Ordnung, die zerfließt, die lässt uns zerfließen und in alle Möglichkeiten hineinlaufen, die wir nicht mehr kontrollieren können. Also Freiheit im Gesetz der Ordnung als Rhythmus ist eigentlich das schönste Wort, was es gibt dafür.
Sie haben ja gesagt, dass zum Beispiel also bei der Magersucht bei allen diesen sehr früh zurückliegenden Störungen man mit dem Wort zunächst überhaupt nicht weiterkommt.
Ja.
Wann kommt nun aber doch das Wort ins Spiel?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Nach allem, was wir jetzt geredet haben, sieht es so aus, als wenn wir immerzu nur spielen. Das ist aber nicht so. Denn nach jedem Spiel, das Spiel ist nonverbal und klang- und rhythmisch, ja, klanglich und rhythmisch. Aber hinterher muss es gesprochen werden. Es muss festgemacht werden an dem Kommunikationsmittel, was unser Alltagskommunikationsmittel ist, nämlich die Sprache. Wenn wir es nicht in die Sprache hinterher holen, geht es verloren. Also immer hinterher fragt man zunächst mal sehr vorsichtig, was ist gewesen dabei? Mag mal jemand erzählen? Was haben Sie gefühlt oder gedacht. Am besten sagt man zunächst mal gedacht, weil das Gefühl schon, das Wort Gefühl schon Ängste hervorruft. Hier muss ich fühlen, das will ich nicht. Und dann kriegen die alle raus, was ich, wer ich wirklich bin und was ich wirklich denke. Also besser sagt man zunächst mal, was habt ihr gedacht dabei? Und dann kommen so ganz vorsichtig diese Rückmeldungen. Und dann spüren sie, ah, die hat das gesagt, das ist aber mutig, das könnte, ich könnte auch mal was sagen. Und so, denke ich, kommt allmählich die Wichtigkeit des Wortes heraus. Und ja, genug.
Können Sie vielleicht noch ein bisschen mehr sagen zu dieser Körperwahrnehmung oder Körperarbeit, die Sie versuchen, in die Musiktherapie zu integrieren?
Ja, ich denke, Magersüchtige sind sehr gut aufgehoben in der Körperarbeit. Und zuerst muss man da sehr vorsichtig sein. Also zum Beispiel eine Berührung, wenn wir uns die Hand geben, und das ist Hand geben, guten Tag sagen, dann ist das gar nichts. Aber wenn ich sage, könnt ihr mir mal, kannst du mir mal den kleinen Finger reichen oder so, und dann ist das ein sich meinem Finger mit dem eigenen Finger zu nähern, ist eine ganz große Schwierigkeit. Und das dann zu fühlen, wie sich zwei Finger berühren, wenn es Berührung ist eine ganz große Schwierigkeit, und es fängt ganz langsam an, so dass ich zunächst mal die Patienten gar nicht anfasse, sondern nur so frage, wo kannst du, also ich sage dann oft du in solchen Phasen, wo es um den Körper geht, ich kann eigentlich nicht gut sagen, wo ist eigentlich, wie, was fühlen Sie in Ihrem Bauch, das geht nicht gut. Dann steige ich einfach auf das Du über, und wenn wir noch in der Sie-Phase sind, gehe ich hinterher wieder auf die Sie-Phase, weil die Du-Phase natürlich auch das Kind meint. Und dann sage ich, was ist zum Beispiel, wo sitzt der Atem? Wo kannst du denn den Atem eigentlich fühlen? Dann können Sie das oft überhaupt gar nicht fühlen, weil Sie Ihr Körpergefühl abgegeben haben, verloren haben. Dann lasse ich Sie mal die Hände auf die Rippen legen und dann fühlen Sie, ja, da bewegt sich irgendwas. So fängt man dann an. Aber später darf ich dann frage ich natürlich, darf ich mal, versuche ich, dass Sie sich hinlegen. Wenn Sie das wollen, tun Sie es. Wenn Sie es nicht wollen, darf man überhaupt nicht insistieren und sagen, das müsste aber jetzt sein, sondern wirklich den Moment abfangen, wo es möglich ist, sich hinzulegen, wo sie sich nicht mehr gedemütigt fühlen, sondern mit mir zusammen diesen Weg gehen können und auch spüren, dass da vielleicht etwas Mütterliches ist. Nicht, was sie manipulieren will, sondern was sie beschützen will. Und dann frage ich, darf ich mal die Hand auf meinen Bauch legen? Dann würde ich nie sagen, um sie zu berühren, sondern ich möchte mal ihren Atem begleiten. Oder ich sage, können wir mal ein Experiment machen? Darf ich mal meine Hand auf deine Hand legen? Und du kannst sagen, wenn es genug ist, dann sagst du einfach Stopp. Dann lege ich meine Hand dahin und dann sagen sie nach irgendeiner Zeit Stopp. Und dann sage ich, jetzt probieren wir das mal. Ist das schöner, wenn die Hand da liegt, oder ist es schöner, wenn sie weg ist? Also im Experiment bleiben, damit erstmal der Mensch Vertrauen dazu kriegt, nicht? Und manchmal geschieht es dann, dass sie sagen, ach, kannst du sie nicht liegen lassen? Das war so schön. Dann haben wir eine Vertrauenssituation. Darauf kann man dann aufbauen, ja?
Mir kam eben das Bild, als ich Sie so erzählen hörte, wie Sie mit Ihren Patienten umgehen, dass Sie eigentlich Menschen auftauen.
Ja.
Die irgendwie erfroren sind.
Ja.
Menschen auftauen. Und nun stelle ich mir dann schon vor, dass, wenn es Ihnen gelingt, die gewissermaßen wieder zum Leben zu bringen, dass alles durchblutet ist, dass alles wieder warm wird, dass das eine ungeheure Bindung aufbaut der Patienten an Sie.
Ja.
Diese Bindung muss ja auch irgendwie wieder gelöst werden. Ja. Wie geht denn der Weg?
Also ich denke, diese Körperwahrnehmung, die ich mache, diese Körpertherapie, die bindet sehr. Und da muss man sehr darauf achten, dass man irgendwann auf jeden Fall das Instrument nimmt. Das ist schon ein Stück Realität. Und dass man von der Zweiertherapie, also von der Einzeltherapie nennt man das natürlich eigentlich, weil der Patient einzeln bei einem ist, dass man aus der Zweierbeziehung in die Gruppenbeziehung kommt. Auch da kriegt dieses Kind Geschwister und ist zuerst sehr eifersüchtig. Und dann muss man eben doch auch diese Realität und den Alltag sehr bedenken. Dass man zuerst, wenn, sagen wir, in einer Einzeltherapie sagt, nun, wie war die Woche? Oder kannst du dich erinnern, was haben wir das letzte Mal gemacht? Dass man ein Stück Realität reinbringt. Oder wie ist es weitergegangen? Oder was wiegst du jetzt? Ich lasse mir das nicht mehr gefallen, dass du jetzt 42 Kilo wiegst. Jetzt reicht es mir. Und wenn du nicht mehr, ich wiege nie. Aber ich glaube Ihnen, dass Sie mir wahrheitsgemäß, und ich denke auch, dass das so ist, dass Sie mir wahrheitsgemäß sagen, jetzt habe ich ein Kilo zugenommen. Und das sind Realitäten. Auch dass ich daran glaube, dass Sie erwachsen sind und mir nicht wie Kinder was vorschwindeln. Nicht alle diese Dinge nabeln allmählich den Menschen ab. Diese Abnabelung muss nach der Vertrauens- und Beziehungsphase ganz dringend beginnen. Sonst hätte ich jetzt 100 Magersüchtige als Kinder.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich habe immer das Gefühl, zu Anfang muss man sie ein Stück adoptieren. Wenn ich das nicht kann, wenn ich nicht mit Liebe diese Pflänzchen, die so gar nicht wachsen wollen, adoptiere und an mich nehme, wenn ich zum Beispiel hier auf der Trommel spiele und mache nur meinen Finger da dran, ich glaube wirklich, dass es nichts nützt. Ich glaube, ich muss wirklich mit meinem ganzen, mit allem, was ich habe, mit hineingehen in den Menschen und das Gefühl haben, Beziehung, Vertrauen, Liebe. Das sind ganz wichtige Dinge. In vielen Therapien kommt die Liebe gar nicht vor. Aber ich denke, wenigstens fühlen muss ich sie.